HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Der Hessische Städtetag hat Kritik geübt an der schwarz-grünen Landesregierung. Konkret fühlen sich die Städte bei der geplanten Reform der hessischen Gemeindeordnung übergangen. Die Reform sei vom Zaun gebrochen worden, ohne alle Seiten mit einzubeziehen. Die Interessen und Bedenken der Kommunen seien nicht angehört oder sogar missachtet worden. Einzelheiten von unserem landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass.
War das nun ein Frontalangriff des Städtetages auf die schwarz-grüne Koalition, wie der FDP-Abgeordnete Jörg-Uwe Hahn meinte? Nein, das war es nicht. Aber die Spitze des Städtetages brachte parteiübergreifenden Unmut zum Ausdruck. Egal ob SPD, CDU, Grüne oder FDP, die Stadtoberen aus dem Präsidium hatten einiges zu meckern. Genereller Tenor: Bei der geplanten Reform der hessischen Gemeindeordnung, HGO, seien die Kommunen zu wenig angehört worden.
In der Sache in einigen Punkten missachtet, in anderen Punkten nicht gehört. Es hat zwar nach wie vor Adressen gegeben, aber die wesentlichen Änderungen, ich glaube, die wir herbeigeführt hätten, sind jetzt in dieser HGO-Novelle nicht berücksichtigt worden.
Sagt Christian Geselle, SPD-Oberbürgermeister von Kassel und derzeit Präsident des Städtetages. Aber mangelnde Bereitschaft zum Dialog mit den Kommunen attestiert auch der grüne Bürgermeister von Friedrichsdorf, Horst Burkhardt, seiner Partei und der CDU in der Koalition.
Das wünsche ich mir, dass mehr auch auf die Kommunen gehört wird, dass mehr Dialog stattfindet. Wir werden leider meistens mit abgestimmten Konzepten in den Koalitionsfraktionen konfrontiert.
Bei der anstehenden Reform der Gemeindeordnung sieht der Städtetag drei Knackpunkte. Zum einen geht es um die sogenannten Sonderstatusstädte ab 50.000 Einwohner. Anders als bisher solle eine Stadt nicht mehr automatisch diesen Status bekommen, wenn es die Bevölkerungszahl zulässt, womit dann auch mehr Aufgaben und mehr Geld verbunden sind. Das Land mische sich hier unzulässig ein. Außerdem fordert der Städtetag Nachbesserungen bei Regelungen zu Bürgerentscheiden. Und mit Blick auf die künftige Stellung der Ausländerbeiräte hat der grüne Horst Burkhardt vor allem ein Problem. Sie sollen bei wichtigen Belangen, die ausländische Einwohner betreffen, ein Antragsrecht in der Stadtverordnetenversammlung bekommen.
Ja, mein größter Knackpunkt ist, dass wir eine repräsentative Demokratie haben und keine Rederepublik aufbauen wollen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man Ausländerbeiräte anhört und dass aber die Entscheidung und die Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung unter den gewählten Stadtverordneten stattfindet.
Weitere Forderungen der Kommunen: mehr Einsatz des Landes bei der Krankenhausfinanzierung. Das meint Fuldas CDU-OB Heiko Wingenfeld.
Im hessischen Krankenhausgesetz ist geregelt, dass Sicherstellungsträger für die Krankenhausversorgung im Lande Hessen das Land Hessen, die kreisfreien Städte und die Landkreise sind. Das Land müsste aus meiner Sicht mindestens mit einem Drittel dabei sein.
Das Land beteilige sich mit eigenen Mitteln, aber nur zu 5%, rechnet der Städtetag vor. Das sei auf die Dauer den Kommunen nicht zuzumuten. Die finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden bleibt ohnehin ein Dauerthema, auch 2020. Die aktuelle Finanzlage sei zwar besser als vor 10 Jahren, aber lange nicht ausreichend. Und es werde nicht einfacher, falls die Konjunktur sich eintrüben sollte.
Aus Wiesbaden berichtete Christopher Plass. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir hat am Frankfurter Flughafen ein neues Kompetenzzentrum für Klima- und Lärmschutz vorgestellt. Das soll daran arbeiten, dass Flugzeuge in Zukunft leiser und umweltfreundlicher unterwegs sind, also vor allem weniger klimaschädliche Abgase in die Luft blasen. Marie-Kathrin Fromm hat sich mit dem Thema beschäftigt und ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie das Zentrum das erreichen will.
Das konzentriert sich jetzt vor allem darauf, alternative Kraftstoffe zu entwickeln. Statt Kerosin aus Erdöl sollen die Flugzeuge nämlich mal mit künstlichem Kraftstoff betankt werden. Der wird hergestellt aus Strom, Wasser und dem klimaschädlichen Kohlendioxid, CO2. Das wird nämlich der Atmosphäre entzogen. Beim Flug wird das zwar später wieder ausgestoßen, aber es kommt zumindest insgesamt gesehen kein zusätzliches CO2 in die Luft.
Und ab wann sollen die Flugzeuge damit fliegen, Marie?
Das dauert noch sehr lange. Das Kompetenzzentrum will jetzt erstmal Grundlagenforschung auf diesem Feld betreiben und später mal eine Pilotanlage bauen, um die Herstellung des Kraftstoffs erstmal vorsichtig zu testen. Das dauert aber noch ein paar Jahre. Da wollte man sich noch nicht so genau festlegen, denn das Zentrum ist noch im Aufbau. Bisher gibt es erst einen Leiter, aber noch keine anderen Mitarbeiter. Die werden erst noch gesucht.
Sagt Marie-Kathrin Fromm. Sie hatte die Einzelheiten zum Kompetenzzentrum für Klima- und Lärmschutz am Frankfurter Flughafen. Knapp 5 Wochen nach dem Cyberangriff auf die Uni Gießen startet die Hochschule am kommenden Montag wieder in den Vorlesungsbetrieb. Und damit der weitgehend normal läuft, werden nach der Homepage und Studentenportalen nun auch weitere Komponenten des digitalen Lebens in Betrieb genommen. HR-Inforeporter Klaus Bradella hat unter anderem mit Gießens Unipräsident Mukachi über die Wiederaufnahme der einzelnen Programme gesprochen.
Wir sind jetzt dabei, die für den Studien- und Lehrbetrieb nötigen Komponenten peu à peu in Betrieb zu nehmen. Und wir haben dann weitere Meilensteine, der Zugang zum Internet für alle Beschäftigten und Studierenden und der Zugriff für alle auf ihre auf den internen Laufwerken abgelegten Dateien. Sorgfalt geht vor Schnelligkeit. Wir beobachten jede Funktion, die wir in Betrieb nehmen, sehr genau. Und bei jeder Unregelmäßigkeit, Auffälligkeit gehen wir natürlich auf Nummer sicher und kontrollieren, ob wir nachsteuern müssen.
Im Portal StudIP, bei dem Studierende sich mit Lehrenden austauschen und wichtige Texte herunterladen können, hat man eine Unregelmäßigkeit entdeckt. Das Portal ist sofort abgeschaltet worden, soll aber schnell wieder ans Netz gehen. Sicherheit hat also oberste Priorität, denn die Uni will für mögliche künftige Angriffe optimal gerüstet sein. Deswegen denkt der zuständige Vizepräsident Michael Lierz auch über Einschränkungen für die Uni-Angehörigen nach.
Grundsätzlich ist natürlich so eine Schwachstelle eines solchen Angriffs immer der Endnutzer, das heißt über Schadsoftware, die in E-Mail-Systemen versteckt sind, als Beispiel. Und hier werden wir uns in Zukunft natürlich auch überlegen müssen, welche Formen von Anhängen erlaubt sind, welche wir in Quarantäne verschieben und wie die E-Mail-Konversation in Zukunft ablaufen soll.
Bestimmte bisher erlaubte Freiheiten könnten dann nicht mehr gewährt werden. Gleichzeitig müsse aber auch Freiheit von Forschung und Lehre gewährleistet sein. Bis Mitte Februar will die Hochschule jedenfalls wieder einen kompletten Internetzugang haben. Und dann will sich Unipräsident Mukachi auch mit den Kosten des Angriffes beschäftigen.
Wir werden uns mit der Frage der Schadenshöhe sicherlich im Laufe des Jahres 2020 befassen, wobei natürlich einige Dinge auch schwer zu beziffern sind. Fehlende E-Mail-Kommunikation, wie wollen Sie das beziffern, in Schadenshöhe, in Euro gemessen? Aber wir werden uns des Themas annehmen.
Unklar ist nach wie vor allerdings, wer für den Angriff verantwortlich ist.
Ein Bericht von Klaus Pradella. Früher war der Blaumann schlicht. Heute ist Berufskleidung oft modisch schick. Die bekannte Marke dazu stammt aus Hessen, Engelbert Strauß in Biebergemünd im Main-Kinzig-Kreis. Nun entsteht bei Schlüchtern ein neues Werk, die CI-Fabrik, eine 200-Millionen-Euro-Investition. HR-Inforeporter Hermann Diehl hat die Baustelle für uns besucht.
Direkt an der Autobahn A66 baut Engelbert Strauß seine CI-Factory. Hier entsteht also Arbeitskleidung, maßgeschneidert für den Kunden, mit Logo auf der Mütze, mit Jacke und Hose bis zu den Schuhen in Firmenfarbe. Wir fertigen keine Freizeitklamotten, sagt Firmensprecher Gabriel Jeckel, sondern Berufsbekleidung für den Weltkonzern, aber auch für den kleinen Handwerksbetrieb.
Insofern ist der Firmenkunde, egal ob der 3.000 oder 3.000 Mitarbeiter hat, unser Hauptkunde.
In Schlüchtern entsteht nun keine Produktions- oder Logistikaußenstelle. In Schlüchtern wird die Kleidung mit dem Kunden zusammen gestaltet und entwickelt. Der Empfangsbereich ist entsprechend nicht nur funktional, sondern soll beeindrucken, mit einer riesigen Fensterfront mit Rhönblick. Ganz neu ist eine Schuhproduktion, ausgestattet mit Lasertechnik und computergesteuert. Hier kann Strauß 400.000 Paar Schuhe im Jahr herstellen. Die Schuhe kann der Kunde im Baukastensystem auch selbst zusammenstellen. Diese Sohle, jenes Obermaterial, wer will, natürlich in Firmenfarbe und mit Logo. Insgesamt sollen 350 Leute am Standort in Schlüchtern Arbeit finden. Diese Leute sucht jetzt Personalleiter David Schülke.
Vom Koch über den Logistiker bis zum Designer, zum Schuhfertiger. Wir haben Osthessens höchste Kantine. Da werden auf jeden Fall einige Arbeitsplätze entstehen, also sehr vielfältig.
Viele Stellen sind bereits ausgeschrieben, aber Gabriel Jeckel sagt, wir suchen eigentlich alles und jeden.
In der CI-Factory kann sich jeder bewerben, weil wir hier Dinge machen, die es so noch nicht gegeben hat. Insofern sind wir offen für Quereinsteiger und hier kann man sich kreativ austoben.
Austoben, denn im Werk wird vieles gerade erst entwickelt. In der Logistik bringen unter anderem selbstfahrende Roboter die Teile zum Band. In der Gestaltung experimentieren die Mitarbeiter mit Lasertechnik und mit chemiefreiem Bleichersatz. David Schülke.
In Schlüchtern trifft sich tatsächlich die Welt. zu sehen, auch in unserer Schuhproduktion mit Vater und Sohn aus Dänemark. Aktuell haben wir eine Kollegin aus Brasilien da, die uns unterstützt, gerade was den Laser angeht. Das ist ganz spannend.
Spannend ist auch, Strauß stellt ja Berufsbekleidung her, Arbeitsklamotten. Aber nicht nur diese Umfrage in Fulda zeigt, die Marke ist bekannt. Viele tragen Strauß auch in der Freizeit.
Ich ziehe die teilweise auch an, ja. Das ist eine ganz gute Kleidung, ja. Wenn man wandern geht oder so. Das ist gute Kleidung, gute Qualität.
Nein, würde ich nicht tun. Ich finde es unmöglich, wenn man damit in die Kirche oder zu irgendwelchen Veranstaltungen geht. Aber ich finde es eine coole Marke, also die haben es geschafft, oder nicht?
Wer täglich draußen arbeitet, sagt dazu Strauß-Sprecher Gabriel Jeckel, der braucht halt wirklich gute Klamotten.
Das heißt, wir machen Funktionsbekleidung und die funktioniert.
Ab Mai soll dann der erste Serienschuh die CI Factory von Engelbert Strauß in Schlüchtern verlassen.
Ein Bericht von Hermann Diehl aus Schlüchtern. Die Anwohner der neuen Gemeinde Wesertal im Norden Hessens sind sauer. Denn sie bekommen keine Post mehr. Mit hr-Inforeporter Carsten Gulke habe ich über mögliche Ursachen gesprochen. Carsten, in der letzten Woche waren ja über Nacht die Ortsschilder der Altgemeinden Waldburg und Oberweser verschwunden. Könnte die fehlende Post damit zusammenhängen?
Ja, so einfach ist es leider nicht, denn das wäre ja vielleicht noch nachvollziehbar. Nein, es ist viel komplizierter. Es liegt wohl daran, dass die neue Gemeinde in den Leitsystemen und dem Kartenmaterial der Postzusteller noch gar nicht vorhanden ist. Also seit dem 1. Januar darf aber eigentlich nur noch die Ortsbezeichnung Wesertal als postalische Adresse verwendet werden. Darauf haben die Altgemeinden Oberweser und Walsburg, deren Fusion ja seit Jahren vorbereitet ist, schon seit Monaten die Zustelldienste hingewiesen.
Und wo klemmt es da? Ich meine, so etwas umzustellen sollte doch eigentlich heutzutage kein Zauberwerk sein.
Ja, eigentlich nicht. Die neue Postleitzahl für Wesertal gibt's ja auch schon. Aber die Mühlen der Verwaltung malen ja bekanntlich langsam. Selbst im elektronischen Telefonbuch heißt es auch, eine Gemeinde diesen Namens gibt es nicht. Und so gibt's eben auch keine Post rein.
Was sollen die Anwohner der neuen Gemeinde, also die Anwohner in Wesertal, machen, wenn sie eine dringende Bestellung erwarten, also zum Beispiel Medikamente, Reiseunterlagen oder Konzerttickets?
Naja, die alten Adressen funktionieren bei der Post ja noch. Also die kennt dann der Postbote und auch sein Leitsystem. Das Dumme daran ist aber, dass keiner genau weiß, wann die Computer und Leitsysteme der Post umschalten. Und dann findet der Postbote zwar Wesertal, aber eben Oberweser und Walsburg nicht mehr. Ein Teufelskreis, dank moderner Technik.
Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Sie finden uns täglich, auch als Podcast, in der ARD-Audiothek.